herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Heute ist der 12. Juli und wir nehmen heute auf aus Innsbruck, aus dem Hofgarten in Innsbruck. Es ist circa 2:30 und Tizian wollte hier nochmal was als Ergänzung zur letzten Folge sagen.
Ja, richtig. Wir hatten ja damals abgemacht, dass wir uns hier in der zweiten Episode nochmal kurz zu unseren Schokoladenkreationen melden, wenn die besonders gut oder besonders schlecht geschmeckt haben. Und tatsächlich muss ich sagen, die war echt geil. Also diese Kokos-Mango-Maracuja-Haselnuss-Vollmilch-Schokoladen-Kombi, das ist echt, das sollten die echt unbedingt ins Sortiment aufnehmen. Also Rittersport, wenn ihr die Sorte rausbringt, verzichte ich auch gern auf eine finanzielle Beteiligung am garantierten Erfolg und gebe mich auch mit einem lebenslangen Recht auf kostenlose Schokolade zufrieden. Ich weiß nicht, wie hast du deine Schokoladensorte probiert?
Ach, ich fand die schon ganz lecker. Also ich hatte ja Cranberry und diese komischen, wie heißt es, Brause-Zeug.
Du hast vor allem weiße Schokolade.
Ja, aber die weiße Schokolade war nicht das Problem. Nö, an sich war sie in Ordnung, aber auch nicht so besonders.
Also ist bei dir gibt es nicht viel zu sagen, aber wie gesagt, bei mir. Also die bisher gibt es Mango-Maracuja von Rittersport ja nur in weißer Schokolade. Und ich mag halt weiße Schokolade nicht so, aber diese Mango-Maracuja-Frucht, diese fruchtige Note, die war halt schon ganz geil. Und das dann mit der Vollmilchschokolade und dann natürlich noch Haselnuss. Ganze Haselnüsse, das sollten die echt machen. Also es ist schade, dass das jetzt eine einmalige Sache war und man das nicht im Laden kaufen kann. Aber gut, so viel dazu. Dann können wir eigentlich in den Hauptteil einsteigen. Vielleicht kurz noch schon mal vorab als Teaser, worum es im FAQ-Teil nachher gehen wird.
Genau, da wird es gehen um die Vorbereitung und die Planung der Tour. Ja, jetzt sitzen wir, wie gesagt, in Innsbruck rum, haben endlich wieder mal eine Dusche gehabt, aber dazu später mehr. Letztes Mal sind wir ja in Waldenbuch gewesen, als wir den Podcast aufgenommen und veröffentlicht hatten.
Ja, und als wir dann in Waldenbuch aufgebrochen sind, hat sich dann dieses hartnäckige Klicken an meinem Fahrrad, das ich eigentlich auch schon davor hatte, immer weiter verschlimmert. Also es ist so, dass das hatte ich tatsächlich auch schon bei meinem alten Fahrrad, immer in einer bestimmten Pedalstellung hat so ein komisches metallenes Klickgeräusch gemacht und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Es muss irgendwie am Tretlager oder am Pedal sein, weil es ist unabhängig vom Gang und wenn ich nicht, und es ist proportional, also der Klicktakt ist proportional zur Pedalierungsfrequenz. Das heißt, es muss irgendwie im Pedal oder im Tretlager sein. Das hat mich auch schon bei meinem alten Fahrrad einfach übelst genervt, weil es auch so, ja, so komplett komisch ist. Immer wenn man dann sich den Fuß ein bisschen anders gesetzt hat, in der Hoffnung, es hört auf, hat es kurz aufgehört und dann zwei Dritte später hat es wieder angefangen. Also wirklich total mysteriös und merkwürdig.
Ja, eigentlich war der Fahrtag ganz nett, ne? Aber du warst den ganzen Tag genervt von diesem Klicken.
Ja, und das, obwohl ich keine Klickpedale habe. Naja, jedenfalls wurde das Klicken dann immer lauter und vor allem war es halt auch... Also es war halt früher so manchmal da, manchmal wieder nicht, gerade morgens, wenn man losfährt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Fahrrad da noch kalt war. War alles ruhig, hat alles ganz geschmeidig funktioniert. Und dann hat es irgendwann klick, 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 klick angefangen, sobald es irgendwie wärmer wurde oder sobald man mehr gefahren ist, keine Ahnung. Jedenfalls hat mich das dann irgendwann so genervt, dass mir einfach dann mal spontan gedacht habe, komm, ist zwar unwahrscheinlich, dass die jetzt auf die Schnelle was finden, aber ich gehe einfach mal kurz in einen Fahrradladen am Wegesrand. Und dann bin ich in den Country Bike Shop Eberle in Dettingen an der Ems gegangen, also ein paar Dutzend Kilometer hinter Waldenbuch, und habe halt gesagt, was das Problem ist. Und der hat das Fahrrad dann eingespannt und da ein bisschen dran rumgetüftelt. Er konnte es halt, dadurch, dass das Fahrrad dann eingespannt war, nicht reproduzieren, weil das Klicken in der Regel auch nur bei Last, also wenn ich wirklich mit Kraft auf die Pedale drücke, kam im Leerlauf oder so. Oder wenn ich nur ganz schwach getreten habe, dann war das Klicken halt nicht zu hören. Und als es dann eingespannt hat, dann dreht das Rad halt durch. Und da war nicht genug Last, um dieses Klicken zu erzeugen. Das heißt, er konnte das Klicken, das Problem nicht reproduzieren. Und hat halt dann alle möglichen geguckt, ob die Kette noch neu genug ist oder ob die gewechselt werden müsste. War natürlich nicht der Fall. Und solche Sachen, hat ein bisschen an den Sachen rumgeschraubt. Aber letztlich dann auch gesagt, also da kann er jetzt auch nichts machen. Er hört es nicht jetzt so. Und ich habe dann gesagt, er hört es halt nur unter Last. Aber meinte, ja gut. Kann er jetzt auch nichts machen, weiß er auch nicht. Hat ein bisschen auch das Fahrrad auch so ein bisschen malträtiert, da gebremst und gleichzeitig das Pedal getreten und so. Aber ja, letztlich hat er auch gemeint, ja, geht nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, klar. Also ich meine, ich kann jetzt auch nicht 3 Stunden seiner Zeit spontan und ohne Termin nutzen wollen. Und dann sind wir halt weitergefahren. und siehe da, das Klicken war weg. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat. Er wusste es ja auch selber nicht, was er gemacht hat, um das Klicken zu verhindern. Aber seither, bis und jetzt bis Innsbruck, alles wunderbar. Also keine Ahnung, ob der da einmal so fest irgendwie aufs Pedal getreten ist, dass sich da irgendwas in die richtige Stellung gerückt hat. Aber das ist wirklich eine Erleichterung, mit einem Fahrrad auf einem schönen Asphalt zu fahren, ohne dass es ständig klick, klick, klick bei jedem Pedaltritt macht. Das ist wirklich, also ich war am Anfang super skeptisch, ob das so bleibt und dachte, naja gut, spätestens morgen wird es wiederkommen. Mittlerweile habe ich wirklich die Hoffnung, dass es vielleicht mittelfristig oder sogar langfristig gelöst ist. Wenn es wiederkommt, werde ich sicherlich so genervt sein, dass ich mich nicht davon abhalten kann, hier im Podcast mich lauthals zu beklagen. Also ihr werdet es mitkriegen.
Ja, ich habe bisher auch einen Defekt gehabt, aber hat mich jetzt nicht so genervt, einfach weil mein Tacho kaputt war von Anfang an. Eigentlich hat nicht gezählt. Also der Tacho an sich hat funktioniert, aber der Sensor für den Magneten hat irgendwie nichts gemacht. Und deswegen musste ich mir jetzt auch schon direkt ein paar Tage in der Tour direkt einen neuen Tacho kaufen. Erste Ausrüstungsausgabe auf der Tour. Also war ein bisschen schade, weil den Tacho habe ich eigentlich noch nicht lange benutzt. Den hat mir mein Bruder geschenkt, glaube ich. Erst vor 2 Jahren oder so. Aber keine Ahnung, vielleicht ist der beim Rumstehen des Rads einfach von selber kaputt gegangen, in der Kälte oder sonst wo.
Ja, naja. Ist schon ein bisschen komisch, weil Sigma-Tacho, womit ich eigentlich immer sehr zufrieden war und auch Freunde, die den hatten, hat er eigentlich immer tadellos funktioniert.
Ist halt ein kabelloser Tacho gewesen und der Sensor unten war halt kaputt. Jetzt habe ich einen Tacho mit Kabel in der Hoffnung, oder nicht in der Hoffnung, weil der Fahrradladen einfach nichts anderes da hatte, in den ich dann gegangen bin. Aber ich hoffe mal, dass da der gleiche Defekt nicht passen würde.
Sollte ein bisschen robuster sein. Wobei ich, wie gesagt, ich habe auch den von Sigma, den kabellosen, der ewig tut. Also ja, aber wir werden dann bestimmt, wenn wir dann in der Ausrüstungs-FAQ-Episode noch ein bisschen auf die Tachos eingehen, werden wir da noch mal ein bisschen eine abschließende Bewertung ziehen.
Ich glaube, wir haben jetzt auch genug von unseren genervten Defekten gesprochen und so. Jetzt erzählen wir mal, was wir eigentlich gemacht haben die ganze Zeit. Also wir sind nach Waldenbucht und nämlich die Schwäbische Alb eben hochgefahren. Das heißt, es wurde ein bisschen anstrengender als die Tage davor.
Ja, also den Schwarzwald haben wir ja größtenteils umkurvt oder so ein bisschen durch die Flusstäler die höchsten Anstiege im Schwarzwald vermieden. Über die Schwäbische Alb blieb uns dann aber nichts anderes übrig, als wirklich straight drüber zu fahren im Prinzip. Und oben auf der Schwäbischen Alb sind wir dann überwiegend über den ehemaligen Truppenübungsplatz Grohorn gefahren. Das ist ein militärischer Übungsplatz, der 1895 eingerichtet wurde, um das königliche württembergische Armeekorps für die Anforderungen der modernen Kriegsführung zu trainieren. Und im Rahmen der hitlerschen Aufrüstung 1937 wurde der Platz dann erweitert, sodass dann auch das Dorf Grohorn, das damals 600 Einwohner hatte, zwangsumgesiedelt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Truppenübungsplatz dann von den Franzosen übernommen und 1992 zurück an die Bundeswehr übergeben. Und 2005 wurde die militärische Nutzung der Bundeswehr dann eingestellt, vermutlich halt im Zuge der Sparmaßnahmen der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten, die wir ja heutzutage genügend, vielleicht auch teilweise ein Stück weit bereuen. Jedenfalls, für die Natur hatte das Ganze in dem Fall auf jeden Fall was sehr Gutes, denn dieser militärische Übungsplatz ist nun zentraler Teil des Biosphärenreservats Schwäbische Alb. Er ist unbewohnt und bildet dadurch, dass er halt durchgehend praktisch nur militärisch, also für Übungen genutzt wurde, aber nicht wirklich wirtschaftlich genutzt wurde, praktisch die Landschaft ab, so wie sie vor 100 Jahren war. Allerdings mit 560.000 Blindgängern, die dort immer noch vermutet werden.
Genau, deswegen darf man halt auch keine Wege verlassen oder so, falls man auf irgendwas tritt.
Genau, die Wege, die man betreten darf, sind halt klar markiert und viele Wege darf man einfach nicht betreten. Für uns bedeutet das eben 10 Kilometer lang durch einen sehr naturnahe Landschaft zu fahren. Man hatte überall Wiesen, die sich mit Wäldern abgewechselt haben. Und ja, vor allem halt einfach eine sehr menschenleere Landschaft. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin oder überhaupt seither mal 10 Kilometer ohne Dorf oder wirklich bewohnte Gebiete gefahren sind. Und dort war es eben so.
Ja, und man hat auch ziemlich viele Schmetterlinge und sowas gesehen. Also normalerweise sterben die ja überall aus heutzutage. Also trifft man eigentlich nicht mehr so auf Wiesen an. Aber da waren erstaunlich viele. Da hatte man immer Angst, dass sie in die Speichen fliegen. Aber sie haben es irgendwie rechtzeitig geschafft oder wir rechtzeitig geschafft, um sie in die Kurve zu gehen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da so sicher sein können, dass sie es wirklich immer rechtzeitig geschafft haben. Aber meistens sind sie dann tatsächlich irgendwo dann hinten wieder rausgeflogen. ja, diesen Ort Gruan, den es da gibt, der da eben umgesiedelt wurde damals 1937 zwangsweise. Da gibt's heute, steht von in diesem Ort noch die Kirche und das Schulhaus. Der Rest wurde irgendwann mal bis auf die Grundmauern abgerissen. Aber ja, man kann da eben rumfahren und sehen, dass es dieses Dorf nicht mehr gibt im Wesentlichen. Eben bis auf Kirche und Schulhaus, in dem heutzutage ein kleines Café eingerichtet wurde. Außerdem noch ganz interessant ist, dass vier der Beobachtungstürme, auf denen vermutlich damals dann die Offiziere und Generäle die militärischen Übungen beobachtet haben, durch den Schwäbischen Albverein übernommen und für die touristische Nutzung umgerüstet wurden. Das heißt, man kann da eben heute hochgehen. Der höchste hat 42 Meter und den haben wir dann schon von Weitem gesehen, als wir da rumgefahren sind und haben uns schon gefreut, boah geil, das, also 42 Meter ist echt hoch, wenn man das mal sieht. Das klingt vielleicht jetzt nicht so, aber wenn man das mal die Treppen hochsteigen muss, dann ist es, glaube ich, echt ein gewaltiger Batzen. Und also der hat jedenfalls alle Wälder um ein Vielfaches überragt, die da unten rumstanden. Dummerweise hat uns unser Weg dann leider nicht genau an diesem Turm vorbeigeführt, sondern nur an einem 20 Meter hohen Turm, was immer noch relativ hoch ist letztlich, also immer noch höher als es klingt, finde ich. Und ja, da sind wir dann auch hochgegangen und haben eben nochmal von oben den Blick über die Landschaft genossen. Aber wer da mal touristisch hingeht, der sollte, glaube ich, schon gucken, dass er diesen 42 Meter Turm erwischt, weil der sieht von der Ferne ganz geil aus. Nur den Umweg wollten wir dann nicht in Kauf nehmen. Und ja, zuletzt, der letzte interessante Aspekt ist dann noch diese Panzerringstraße. Die wurde tatsächlich erst 1980 gebaut, ist 36 Kilometer lang und führt praktisch eben diese 36 Kilometer einmal ringsum diesen ehemaligen Truppenübungsplatz. Damals wurde er eben vor allem zur Befahrung von Panzern genutzt und zum Testfahren von Panzern. Heute wird er benutzt von Daimler und Liebherr als Teststrecke. Insbesondere im langsamen Fahrbereich. Ich meine, Liebherr hat ja auch viele so Baumaschinen und so, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Autobahn getestet werden müssen, aber da haben sie eben schön viel Platz und eine schön kurvige und abwechslungsreiche Teststrecke, sagen wir mal so. Die ist leider dann entsprechend auch gesperrt für Radfahrer. Also ja, das war im Prinzip so das, was wir auf der Schwäbischen Alb gesehen haben, denn wir sind praktisch die Schwäbische Alb durch die Schlucht von Bad Urach her hochgefahren. Ja, oben sind wir dann eben die 10 Kilometer einfach quer über die Schwäbische Alb gefahren und dann ab Heroldstadt gab es dann diese coole Schlucht, die man da runterfahren konnte. In meiner Karte führt da der sogenannte Tiefentalweg durch, den wir gefahren sind, runter nach Blaubeuren. Und die war wirklich, wirklich speziell. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben, kann ich mich nicht erinnern, dass ich schon mal so über diese Strecke von 10 Kilometern, wo es da runter ging, so eine schön konstante Steigung hatte, dass man wirklich schön angenehm mit 20 km/h praktisch fast ohne Treten runterrollen konnte. Und das in einer Schlucht, wo immer man immer schön Kurven hatte zum Fahren. Also es war jetzt nicht total geradeaus, es war wirklich abwechslungsreich mit Kurven, aber wirklich also konstant diese 20 km/h konnte man da praktisch runterrollen. Also wirklich eine angenehmere Strecke hatten wir bis dahin auf jeden Fall nicht.
Nicht nur ohne Treten, sondern auch vor allem ohne Bremsen, wirklich.
Richtig, ja. Das ist nicht der nächste entscheidende Punkt. Genau, man musste praktisch nie bremsen, weil es halt eben auch nie zu steil wurde.
Ja.
Also wer von der Schwäbischen Alb Richtung Ulm fahren möchte, diesen Weg können wir wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, der hat uns dann nach Blaubeuren geführt.
Genau, also wir haben noch einen kleinen Zwischenstopp vor Ulm eingelegt, oder einen kleinen Umweg in Kauf genommen sogar, zum Blautopf in Blaubeuren. Das ist im Prinzip die Quelle des Flusses Blau. Die Blau fließt dann nach Ulm und dort in die Donau. Und dieser Blautopf ist deswegen besonders, weil es eben einmal eine Karstquelle ist. Das heißt, das Wasser kommt da direkt aus dem Fels und staut sich dann eben in diesem Becken an. Und es ist vor allem auch die zweitstärkste Einzelquelle Deutschlands. Also da kommen im Mittel 2280 Liter pro Sekunde an Wasser raus. Und wenn hohe Niederschläge gibt, auch bis zu ca. 33.000 Liter pro Sekunde. Wie gesagt, das ist der Blautopf und seinen Namen verdankt das ganze Ding dem, dass das Wasser dort auch so richtig saftig blau aussieht. Also hat er sogar so ein bisschen Türkisstich. Also diese blaue Färbung des Blautopfs hat dann auch die ein oder andere Sage hervorgerufen. Zum Beispiel wurde teilweise geglaubt, dass diese Wasserfärbung dadurch zustande kam, dass täglich ein Fass voll Tinte hineingeschüttet wurde. Tatsächlich ist das natürlich Quatsch. Also es hat eigentlich was mit Rayleigh-Streuung zu tun. Das heißt, im Grunde der Lichteinfall wird eben an diesen nanoskaligen Kalkpartikeln gestreut und dadurch kommt diese blaue Färbung zustande. Ja, es gibt auch ein paar andere Sagen und Mythen um den Blautopf. Zum Beispiel ist der Blautopf relativ tief für so eine Karstquelle mit 21 Metern. Und früher hat man eben versucht, mit Bleiloten diese Tiefe zu messen und hat es nicht geschafft. Und dann hat man gesagt, dass eine Nixe immer dieses Blei, dieses Lot, diesen Klotz am Bleilot eben geklaut hat. Und daher gibt es dann so einen Zungenbrecher auf Schwäbisch, den ich jetzt versuche vorzulesen. Leiter Klötzle Blei, Glei, Blei, Blau, Blei, Ihre, Glei, Blei, Blau, Beire, Leiter Klötzle Blei.
Ja. Genau, ja, und dann ging es ja auch schon weiter zum nächsten Zungenbrecher, nämlich in Ulm und um Ulm und um Ulm herum sind wir dann gefahren. Also nach Ulm, nicht in Ulm. Wobei, wir sind auch in Ulm und um Ulm und um Ulm herum gefahren, kann man vielleicht auch so sagen. So, wir haben jetzt hier gerade nochmal den Standort gewechselt. Wir hatten uns nämlich gerade hier im Hofgarten ausgerechnet an den Eingang vom Park gesetzt, wo direkt dahinter dann der Busparkplatz war, sodass da ständig irgendwelche Kohorten von Pauschaltouristen an uns vorbeigelaufen sind. Ja, und wir dann immer wieder unterbrochen wurden. Ich hoffe mal, hier ist jetzt ein bisschen ruhiger, abgesehen von den gelegentlich über uns wegdonnernden Flugzeugen, weil anscheinend die Einflugschneise auf den Flughafen hier in Innsbruck direkt über die Innenstadt führt. Naja, Ulm war das Stichwort. In Ulm haben wir tatsächlich zum ersten Mal dann auch bei einem Warm Showers Host übernachtet. Warm Showers ist ja praktisch das Couchsurfing für Radreisende. Und zwar bei Martin in seinem Garten.
Ja, Martin hat einen richtig schönen Schrebergarten, beziehungsweise er und drei Freunde, beziehungsweise Kollegen. Und also richtig hübscher Schrebergarten in dem Sinne, dass da alle Blumen und Sträucher und ein Haufen Essbares durcheinander wächst. Und das ist echt hübsch gewesen. Was jetzt im Moment jedenfalls dann reifer waren die Johannisbeeren und Himbeeren, wo wir uns auch bedienen durften. Danke dafür. Also da wurden wir schön versorgt.
Ja, also es war wirklich ganz toll. Wir haben dann, Martin bietet Radfahrern an, dann in seinem Garten zu schlafen, entweder zu zelten oder auch in seiner Gartenhütte, was wir dann gerne angenommen haben, um uns eben das Aufbauen des Zeltes zu sparen. Also will ich nochmal vielen, vielen Dank, Martin. Und uns hat es dort so gut gefallen, dass wir dann spontan einfach entschieden haben, komm, wir bleiben noch eine zweite Nacht. Wir waren am Vortag ein bisschen später in Ulm angekommen, sodass wir im Prinzip dann auch nicht mehr wirklich Zeit hatten, uns die Stadt anzuschauen, was eigentlich schon ein bisschen auf dem Zettel stand. Und so hat es dann auch ganz gut gepasst, dass wir dann eben nochmal einen kompletten freien Tag hatten für Ulm. Und zudem muss man sagen, dass wir bei Valentin, weil wir dort ja auch den Podcast und so weiter, unsere erste Podcast-Episode aufgenommen haben und zum ersten Mal unsere Website upgedatet haben und da durchaus auch mit der einen oder anderen Kinderkrankheit zu kämpfen hatten, wie es halt immer so ist, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht. Da waren wir ja dann an beiden Abenden, wir haben da zwei Nächte übernachtet bei Valentin, an beiden Abenden waren wir praktisch bis Mitternacht irgendwie noch vor dem Laptop gesessen und haben da irgendwie versucht, das ganze Ding irgendwie so hinzubiegen, dass man es zumindest irgendwie abrufen kann oder dass man dass ihr nicht merkt, dass das ein oder andere Problem noch war. Jedenfalls war es nicht so arg entspannt bei Valentin, was natürlich nicht an Valentin lag oder an seiner Familie, möchte man auch nochmal betonen, sondern es lag schon an uns selbst. Aber ja, jedenfalls war das dann eben auch ein guter Grund, nochmal hier einen Ruhetag einzulegen in Ulm.
Nachdem wir uns dann die Gartendusche geschnappt haben und ein bisschen abgeduscht in Martins Schrebergarten, haben wir erstmal den einen Abend gemütlich verbracht und sind am nächsten Tag dann nach Ulm gegangen und haben uns die Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und ja gut, was man von Ulm kennt, ist meistens das Ulmer Münster, ne, die Sehenswürdigkeit in Ulm.
Ja, der hat ja mit 161 Metern bekanntermaßen den höchsten Kirchturm der Welt und das tatsächlich als einfache Pfarrkirche. Daher gibt es auch nur einen Turm, das heißt, es ist jetzt kein Bischofssitz, keine Kathedrale oder so, sondern einfach nur eine Pfarrkirche. Und ja, nach der Reformation wurde die Kirche dann evangelisch. Ist also heute eine evangelische Kirche. Und ja, normalerweise kann man natürlich da auf den Turm hochsteigen, aber als wir da waren, war es so, dass der irgendwie aufgrund von Reparaturarbeiten, wie es ja irgendwie bei jedem zweiten Kirchturm in Deutschland so ist, gerade gesperrt war, beziehungsweise man kam irgendwie nur halb so hoch wie normalerweise. Und ja, dann haben wir uns das gespart, hätte auch was gekostet.
Ansonsten sind wir dann noch durchs Fischerviertel gelaufen. Also das ist einfach so ein Viertel in Ulm, wo die Häuser noch relativ herkömmlich beziehungsweise aus dem Mittelalter teilweise sind und sich die Blau da in zwei Flüsschen teilt und dann da durchschwängelt.
Und dann in die Donau mündet.
Ja, und eine Sehenswürdigkeit in diesem Fischerviertel ist nämlich das Schiefe Haus. Also so heißt das, weil es schief ist. Es ist ein Fachwerkhaus, das aus dem 14. Jahrhundert noch stammt. Also es wurde ein paar Mal umgebaut, aber so wie es heute aussieht, sieht es eigentlich schon seit 1443 aus, nur dass es damals wohl noch gerade war. Und genau, also das Haus hat 5 Stockwerke, ist also relativ hoch und ist dann halt abgesackt, weil es direkt am Fluss lag. Und jetzt wirklich sehr schief, also es hat eine Schiefe von 9 bis 10 Grad, ist damit schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Und heutzutage dient das eben als Hotel, wo man dann seine Zimmer hat, die dann ihre schiefen Fußböden haben.
Die Fußböden sind wirklich bis zu 40 cm ist der Höhenunterschied in einem Zimmer von der einen Seite des Zimmers bis zur anderen. Also wirklich krass, ist ja laut Guinness World Records auch das schiefste Haus der Welt. Und genau, die Betten haben sie dann aber gerade reingebaut, sonst würde man ja auch immer rumrollen. Und damit man auch wirklich glaubt, dass sie gerade sind, hat man wohl in die Kopfenden der Betten Wasserwagen eingebaut. Ja, also ist irgendwie ganz witzig, war natürlich preislich leider außerhalb unserer Kategorie. Aber ja, ansonsten sicherlich ein sehr lohnenswertes und spezielles Hotel. Von außen sieht es aber auch geil aus, weil ja, man sieht halt wirklich, wie sich das Haus so, wie es halt wirklich voll in den Fluss absackt und halt ja einfach total schief steht.
Dort, wo dann das Fischerviertel Richtung Donau geht, ist dann auch ein Stückchen noch der alten Stadtmauer, also eigentlich am gesamten Donauufer entlang. Und da konnte man auch schön über die Stadtmauer laufen und an dem Tag oder an den Tagen, wo wir da waren, war da tatsächlich auch zufälligerweise das internationale Donaufest, wo es dann einen Haufen Essensstände gab von allen Ländern, die an der Donau liegen und auch ein paar Länder, die nicht an der Donau liegen, komischerweise. Bosnien hat da einen Stand. Ja. Aber genau.
Ist nah genug dran an der Donau anscheinend, dass sie mitmachen dürfen. ja, da sind wir dann auch ein bisschen drüber gelaufen, genau. Ja, und dann gibt es noch Albrecht Ludwig Berblinger, besser bekannt als der Schneider von Ulm. Und ja, mit dem haben die Ulmer wohl wirklich so ein bisschen so eine Sache. Dem begegnet man überall in der Stadt. Also zum Beispiel gibt es eine Büste am Rathaus, es gibt einen Berblinger-Turm, der wurde auch erst 2020 zu seinem 250. Geburtstag gebaut. Am schiefen Haus stand zum Beispiel, dass die Frau von Albrecht Ludwig Berblinger in diesem Haus gewohnt hatte. Also ja, die Ulmer und dieser Berblinger, da sind sie irgendwie mächtig stolz drauf. Und die Frage ist da natürlich, worauf begründet denn dieser Schneider von Ulm nun seinen Ruhm? Tja, er ist, als er mit seinem selbstgebauten Hängegleiter vor großem Publikum, darunter übrigens auch der Bruder des Königs und sowie die Prinzen dieses Hofstaats, beim Versuch, die Donau zu überqueren, in den Fluss abgestürzt und dann unter dem Gejohle der Zuschauer, die ihn wohl ohnehin so ein bisschen für sonderbar hielten, von Fischern gerettet worden. Daraufhin verlor er seine Kundschaft als Schneider und ist letztlich in relativer Armut gestorben. Und abgesehen von heimlichen Übungsflügen mit seinem Hängegleiter, war dieser missglückte Flug über die Donau eigentlich auch der einzige Flugversuch, den er wirklich unternommen hatte. Trotzdem ist er wohl für die Stadt anscheinend der größte Held. Und das ist ja durchaus bemerkenswert, obwohl in Ulm auch Albert Einstein geboren wurden und Hans und Sophie Scholl eine ganze Weile ihrer Jugend gelebt hatten. Also das ist schon so ein bisschen skurril. Fairerweise muss man vielleicht auch dazu sagen, eigentlich wollte der Schneider von Ulm nicht von der Stadtmauer starten, wie er es getan hatte und dann eben in der Donau gelandet ist, sondern er wollte eigentlich oben vom Münsterturm starten, weil er wusste, dass es von der Stadtmauer nicht klappen würde. Es gibt halt da relativ starke Fallwinde in die Donau runter und im Prinzip war das eine klare Sache. Als er dann da auf der Stadtmauer stand, hat er wohl auch ein bisschen Bammel gehabt, hat es nochmal um einen Tag verschoben und musste dann letztlich von einem Polizisten geschubst werden, um da runter zu fliegen. Und ja, ist dann eben in der Donau gelandet. Und ja, das ist jetzt nun der Held der Stadt Ulm. Obwohl dort, wie gesagt, auch Albert Einstein geboren worden wäre. Dieser Hängegleiter, den kann man tatsächlich als Nachbau im Rathaus noch begutachten. Da hängt er im Lichthof im Gebäude drin, das haben wir auch gemacht. Und außerdem dieser Turm, von dem ich vorhin geredet habe, der eben erst vor 2 Jahren gebaut wurde, der ist auch tatsächlich ziemlich cool. Das ist so ein Metallturm, Metallgestänge, das sich so schräg über die Donau drüber hängt. Und dann eine Wendeltreppe um diesen Turm herum führt, eine offene, sodass man ja auf einer Wendeltreppe praktisch so schräg über die Donau langsam emporsteigen kann. Und die letzten Stufen oben die fliegen einem dann so um den Kopf herum. Also die sind dann so ein bisschen verbogen und so, wahrscheinlich so nach dem Motto, wer zu hoch hinaus will, dem fliegt alles um den Kopf. Ja, also dieser Turm ist auf jeden Fall ganz cool, der wackelt dann auch schön, wenn man da hochsteigt und so. Und den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, so viel zum Schneider von Ulm, dem Held der Stadt.
Und so viel dann auch zu Ulm wahrscheinlich.
Ja, wir hatten noch kurz überlegt, ob wir ins Brotmuseum gehen sollen, aber haben dann letztlich doch entschieden, lieber noch ein bisschen im Garten von Martin uns auszuruhen.
Ja, am nächsten Tag dann, als wir den Garten verlassen haben, sind wir dann gemütlich am Iller-Radweg von Ulm weitergefahren Richtung Kempen.
Und also auch die Iller mündet ja in Ulm in die Donau und entsprechend startet dann auch der Iller-Radweg direkt vor den Toren der Stadt.
Genau, also andere Leute oder die in Richtung Türkei unterwegs sind, fahren dann die Donau entlang und schön um die Alpen rum. Aber wir sind schön auf die Alpen zugefahren an der Iller entlang. Das war aber, wie gesagt, in dem Stück noch gemütlich, weil Flüsse ja zumindest in dem Teil des Flusses sehr gemächlich bergab fließen. Das heißt, wir sehr gemächlich bergauf. Da sind wir auch gut vorangekommen und haben dann am Ende dieses gemütlichen Iller-Radwegtages auf einer schönen Wiese, die so ein bisschen versteckt am Rande der Iller lag, gezeltet.
Die war in so einem Wald drin, war praktisch in den Wald, hat die Wiese hineingeragt und ging dann auch so ein bisschen um die Ecke, sodass man sich hinter dem Wald dann praktisch in so einem Eck schön verstecken konnte.
Ja, also war wunderbar, haben niemanden gestört da, weil es eben weit weg war von allem. Nur, dass da einige Zecken dann mein Bein hochgekrabbelt sind.
Ja, man musste natürlich dann diese ganze Wiese auch erstmal entlang laufen und hat dann schön alle Zecken mitgenommen, zumindest du.
Ja, du hast es gar keine Zecke.
Ja, also irgendwie diese ganzen Viecher, auch Stechmücken und so weiter. Und neulich haben wir sogar festgestellt, Wespen, irgendwie gehen die immer alle nur auf dich. Ich weiß nicht, was da los ist. Und bin mal gespannt, ob das mit den Bären und Wölfen dann auf dem Balkan und in der Türkei genauso läuft.
Ja. Dann am nächsten Tag sind wir dann aber auch schon von der Iller abgefahren. Also wir sind nicht ganz hoch bis nach Oberstdorf oder wo die Iller entspringt, sondern wir sind in Kempen dann abgefahren von der Iller und dann Richtung österreichische Grenzen und Alpen gefahren.
Richtung Fronten und Fils und Reute.
Ja, genau. Und an diesem Tag kam man halt den Alpen immer näher und man hat ganz am Anfang so weit hinten am Horizont so Berge gesehen und dann innerhalb des Tages kam es immer näher und am Abend haben wir auf einem Hof gefragt, ob wir da unser Zelt aufstellen dürfen und durften wir auch und da hatten wir so ein richtig schönes Alpenpanorama dann beim Zelten. Das war auch ganz cool, so
ja, da
in Voraussicht auf die Pässe, die dann die nächsten Tage kommen.
Ja, ja, ist schon ganz geil, wenn man so auf die Berge zufährt und sie dann immer klarer sieht. Ja. Und dieses Bild, haben wir, von dem Belinda jetzt gerade gesprochen hat, hatten wir da auch auf Facebook und Instagram gepostet. Also wer uns da noch nicht folgt, ab und zu kommen da auch schon mal Vorabbilder.
Genau. Ja, und am Tag drauf, das war dann der 9. Tourtag bzw. der 7. Fahrtag, weil wir ja 2 Pfauentagen hatten in der Zwischenzeit, sind wir dann tatsächlich richtig in die Alpen rein und unsere 2 ersten Alpenpässe auch gefahren und haben uns hochgekämpft. Aber davor sind wir natürlich über die österreichische Grenze, was sehr langweilig war, in dem Sinne, dass ich eigentlich dran vorbeigefahren wäre, wenn Tizian nicht angehalten hätte und gesagt hätte, dass wir gerade die Grenze passiert hätten, weil da war halt einfach nichts. Aber typische EU-Grenze halt, man merkt eigentlich gar nicht, dass man über die Grenze fährt.
Ja, es war natürlich auch ein Radweg, keine Straße. Das heißt, es gab nicht mal irgendwie ein schönes blaues EU-Schild, dass man jetzt in Österreich wäre oder so.
Ja. Ja, nee, landschaftlich war es halt davor im Allgäu auch schon ähnlich, aber halt schönes Alpenpanorama und die Berge werden dann auch immer höher, zwischen denen man dann rumfährt.
Ja, und vor allem, was halt so im Allgäu hatte, man halt die Berge immer nur auf der einen Seite,
ja, genau.
Immer nur im Süden und sobald wir dann praktisch über die österreichische Grenze gefahren sind, hat man dann die Alpen ringsum.
Ja, und auch eben diese Berge, die dann schon eine Steinspitze haben, wo dann gar keine Vegetation mehr obendrauf ist. Das hat man ja im Schwarzwald nicht so. Genau, ja, und auch diese Häuschen, diese Alpenhäuschen, also ich finde die ganz nett, das sind so große Häuschen mit einem großen, flach nach unten gehenden Dach und Holzabschluss und dann diese protzigen Holzbalkone, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die sehen schon auch so, weiß nicht, nostalgisch, weil ein bisschen älter, aber dann teilweise auch doch modern gemacht, weil das Holz schön poliert ist und so, sieht schon ganz cool aus.
Ja, von den eben angesprochenen Bergen hat man dann allerdings erstmal wenig gesehen, denn an dem Tag, wo wir da über die österreichische Grenze und dann in die Alpen reingefahren sind, war der Himmel äußerst bedeckt. Teilweise hatten wir dann vormittags vor allem auch wiederholt ein bisschen Regen Und so haben wir leider auch die Zugspitze praktisch nur so bis halber Höhe gesehen. Wir haben nämlich von Österreich aus, sind wir praktisch an der österreichischen Seite der Zugspitze vorbeigefahren. Und ja, da hätte man bei klarem Wetter sicherlich einen sehr schönen Blick auf die Zugspitze gehabt. Wir halt dann praktisch nur auf den Zugrumpf.
Ja.
Aber nicht auf die Zugspitze.
Ja, sind wir also ein bisschen enttäuscht weitergefahren zu unserem zweiten Pass. Also die Zugspitze haben wir im Grunde zwischen den ersten zwei Pässen, die wir gefahren sind, passiert. Ja.
Die gehören beide so zum Fernpass. Also der erste Pass für uns hat keinen richtigen eigenen Namen, soweit ich das gesehen habe. Sondern praktisch sind es zwei Höhen des Fernpasses.
Genau, und diese zweite Höhe des Fernpasses, ganz am Ende dieses Tages, wo wir die Zugspitze passiert haben, vorbeigekommen sind, die ist halt auf 1260 Meter Höhe. Also für den Radweg, die Straße, wo alle Leute nach Süden in Urlaub fahren oder so, kam es mir zumindest vor nach dem Verkehr, die ist ein bisschen niedriger, die fährt nicht ganz so hoch.
Genau, das war dann auch der höchste Pass, den wir jetzt bis Innsbruck hatten.
Ja, und es war auch teilweise anstrengend hochzufahren, nicht nur wegen der Höhe, sondern diese österreichischen Radwege, die sind schon ein bisschen nervig, ne? Also das sind so Schotterwege. Und ganz am Anfang war so ein richtig steiles Stück nach oben auf so einem Schotterweg, aber nicht so ein gemütlicher Schotterweg, sondern so einer, wo so Steine draufgeklatscht wurden und dann rutscht man in diesen Stein auf. Und einmal hat es mich dann auch hingehauen, als ich versucht habe, da im untersten Gang hochzufahren und bin dann ausgerutscht. Also ja. Da kann man sich schon ein Beispiel an anderen Radwegen abschauen.
Ja, gerade wenn es so steil ist, wäre ein bisschen Asphalt natürlich schon ganz nett. Wobei ich finde es halt auch vor allem dann zum wieder herunterfahren ist es halt extrem schwierig, weil schüttelt halt alles durch am Fahrrad und man rutscht dann auf diesem Schotter rum, wenn man zu schnell fährt, und wenn man langsam fährt, dann ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache beim Bergabfahren. Ja, also da finde ich eigentlich diese Schotterwege beim Bergauffahren, finde ich, geht's noch. Beim Bergabfahren ist dann richtig nervig. Ja.
Ja, das ist dann auch der Grund, warum wir an dem Tag drauf dann auch die Straße genommen haben, um runterzufahren. Da war es dann halt in der Früh, das heißt, es war auch nicht so viel Verkehr. Und da ging das dann auch ganz gut. Aber ja,
wenn man selber 50-60 km/h fährt, dann kann man auch auf der Straße mit den Autos fahren.
Ja, schon, wenn die einem nicht trotzdem blöd überholen, obwohl da teilweise 30 in den Kurven ansteht und sie einen anrufen, obwohl man 40 fährt, dann.
Ja gut, ja. So sind sie halt, die Autofahrer.
Genau. Nee, also genau, wir sind am nächsten Morgen runtergefahren, aber vorher muss man vielleicht noch erwähnen, dass wir relativ nah am Pass dann auch wild gecampt haben.
Ja, ziemlich on top praktisch.
Ja, genau. Da war so ein richtig schöner Platz angelegt, wo man so perfekt sich hinstellen konnte. Und zwar mit perfekter Sicht auf die Zugspitze, die ja am Abend noch voll in den Wolken waren. Aber am Morgen, als wir aufgewacht waren, war nur die äußerste Spitze, hat ein kleines Wölkchen um sich gehabt und der Rest war dann sichtbar. Also das war richtig schön dann.
Ja, da konnten wir dann aus dem Zelt raus noch einen ganz netten Blick auf die Zugspitze werfen, ja. Immerhin. War halt dann ein bisschen weiter, ein bisschen mehr aus der Ferne, als es am Tag vorher gewesen wäre, als wir direkt dran vorbeigefahren sind. Aber ja, war trotzdem wunderbar. Genau, und dann eben auf der Straße runter, um auch die Fahrräder und alles Gepäck, was ja sonst total rumwackeln würde, etwas zu schonen. Ja, dann ging es nach Nassereit, heißt dieser Ort. Klingt für mich auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich den einfach falsch ausspreche, aber für mich klingt es eher nach einem arabischen als nach einem österreichischen Namen. Nassereit. Wie Nasser, der ägyptische Präsident, keine Ahnung. Jedenfalls in diesen Ort ging es dann runter und dann eben haben wir dann abgekürzt über den Holzleitensattel anstelle, also man hätte auch einen Umweg über Imst nehmen können ins Inntal nach Innsbruck, aber das wäre ein Umweg von mehreren Dutzend Kilometern gewesen. Dann sind wir lieber nochmal kurz auf 1119 Meter hochgefahren über den Holzleitensattel und ja, praktisch von dort dann runtergefahren und auf diesem Pass, dem Holzleitensattel, gibt es eine Stadt oder einen Ort namens Obst. Obsteig? Oder Obst?
Ich glaube ja, Obsteig, aber ich bin mir nicht sicher.
Nicht Obsteig?
Ich glaube nicht Obsteig, also hat nur ein T. Genau, das ist auch schon relativ unten wieder, wenn man vom Pass runterkommt aus unserer Richtung.
Ja, und da war Montag, also dadurch, dass wir am Sonntag über die österreichische Grenze gefahren sind, konnten wir dann erst an diesem Montag, am zweiten Tag in Österreich, einkaufen und auch entsprechend erst dann uns an den kulinarischen Besonderheiten Österreichs laben. Und in dem Fall haben wir da vor Ort auch einen kleinen Podcast-Schnipsel dazu aufgenommen, wie wir das dann auch gleich probiert haben.
Also der Laden war komplett leer hier. Ich weiß nicht, also die bauen wohl um, das ist der letzte Tag. Die machen erst im November wieder auf. Deswegen haben wir jetzt auch nicht alles bekommen. Was ich aber noch bekommen habe, war natürlich hier, ich meine, wir wollen ja wir sind jetzt ja seit gestern in Österreich und wir wollen ja auch in fremden Kulturen auch die kulinarischen Besonderheiten immer austesten. Und deswegen, was ich noch bekommen habe in dem Spar, ist hier eine Flasche Almdudler. Was ich hätte es vor Jahren schon tatsächlich mal getrunken. Ist jetzt ja auch in Deutschland nicht so, dass es nicht erhältlich wäre, aber man vermeidet es dann doch meistens eher. Ich zumindest.
Ja. Bei mir in der Familie wurde das tatsächlich auch in Deutschland regelmäßig getrunken, aber ich kenne es natürlich auch von den Österreich-Urlauben früher immer.
Ja, okay. Also für mich war Almdudler immer sowas wie das österreichische Rivella, was es ja im Prinzip auch ist. Rivella ist ja das Nationalgetränk der Schweiz und Almdudler ist das Nationalgetränk Österreichs. Und Rivella schmeckt halt, habe ich halt als total scheiße schmeckend in Erinnerung. Also ich komme ja aus der Nähe der Schweizer Grenze und da gab es das so in Kindheitserinnerungen, hatte ich das mal probiert, wenn wir im Basler Zoo waren und das schmeckt einfach irgendwie nicht. Und deswegen, vielleicht auch deswegen, weil Almdudler immer so das Pendant zu mir, zu Rivella war von Österreich, habe ich dem vielleicht auch immer ein bisschen mit gewissen Vorurteilen bin ich dem begegnet. Ich habe aber nochmal nachgeschaut. Also Rivella wird ja aus irgendwie, wird aus Molke gemacht, dem Nebenprodukt von der Käseherstellung, wohingegen Almdudler ja eine Kräuterlimonade ist. Insofern könnte es ja schon sein, dass die Österreicher da vielleicht ein bisschen was besser gemacht haben als die Schweizer. Darf ich es nochmal probieren?
Natürlich darfst du, aber ich weiß auch, finde das auch ein bisschen komisch, was du da von Rivella. Also ich kenne jetzt Rivella nicht, aber das hier ist halt eine ganz normale Limo eigentlich. Also du kannst es eher mit sowas wie Fanta Cola oder so vergleichen, als mit irgendeinem Produkt, das Milch oder
auch. Nee, Rivella ist schon auch eine Limonade. Aber die wird halt, so wie die aus wie hier Kräuter drin sind, wird dort halt Molke reingemacht. Also ich meine, weiß ich nicht, im Detail, im Herstellungsprozess wird es vielleicht schon noch andere Unterschiede geben, aber die Rivella ist an sich kein Milch, also keine Milch, sondern schon auch eine Limonade. Und eben weil es halt auch das Nationalgetränk, also es wird auch in ähnlichen Flaschen verkauft, sage ich mal, also auch in Plastikflaschen mit rotem Etikett. Und es ist halt das Nationalgetränk der Schweiz und es ist das Nationalgetränk Österreichs, beides Limonaden, deswegen ist es für mich halt, also wenn ich es jetzt nochmal probiere, es schmeckt auf jeden Fall deutlich besser, als ich Rivella in Erinnerung habe. Was ja, wie gesagt, auch kein Wunder ist, weil es ja was ganz anderes ist. Aber insofern 1-0 für Österreich gegen die Schweiz, würde ich sagen, was das angeht. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich es jetzt im Restaurant einer Cola oder so vorziehen würde. Ich weiß nicht, wie handhabst du das?
Na, wenn wir jetzt in Österreich hier noch ins Restaurant gehen würden, würde ich mir schon, denke ich, einen Almdudler eher bestellen. Aber vielleicht auch einen Saft. Aber auf jeden Fall kein Cola oder Fanta, das wäre ja...
Weil du es lieber magst oder weil du halt in Österreich bist und sich das so gehört?
Eine Mischung aus beiden. Also ich finde es jetzt nicht schlechter als Cola oder Fanta. Deswegen ist es so auf gleicher Ebene und dann kann ich das hier mir erlauben zu trinken, weil Cola kriegst du auf der ganzen Welt.
Was ich bei dem hier, weil wegen dem Schlussverkauf 25 Rabatt natürlich auch noch mitgenommen habe als österreichische Spezialität, war nicht nur das den Almdudler, sondern auch noch Traumgold Schrädinger. Traungold Schrädinger. Ich hoffe, das ist ein österreichischer Käse. Aber Mann, wieso? Ich kann Österreichisch nicht so gut. Sag du nochmal, wie man es ausspricht.
Traungold Schrädinger. Wieso, wie man es ausspricht? So steht es halt drauf. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Ich kann halt kein Österreichisch lesen. Halbharter Schnittkäse mit Bruchlochung.
Also günstig ist der Käse jedenfalls nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass er jetzt kein...
Sind wir noch 25% hier Räumungsverkauf, Rabatt drauf?
Drauf dazu, oder wie?
Also so stand es zumindest überall an der Theke. Wir können gleich nochmal auf dem Kassenzettel nachschauen. Ja.
Ich kenne die Sorte jetzt jedenfalls nicht.
Ich hoffe mal, es stellt sich dann nicht als Schweizer Käse raus im Nachhinein. Na gut. Bananen habe ich auch noch, das ist jetzt nicht so typisch österreichisch. Und übrigens noch Brot und
Knoblauch.
Und Knoblauch, genau. War aber nicht alles, weil wie gesagt, die Regale waren komplett leer. Müssen wahrscheinlich nachher nochmal, vor allem fürs Frühstück, morgen nochmal einkaufen gehen. Gestärkt vom Almdudler ging es dann also runter ins Inntal. Es ging sowieso schon bergab, aber dadurch, dass wir dann den Almdudler getrunken haben, sind wir natürlich noch viel schneller ins Tal herabgerauscht. Und zwar auf unter 700 Meter, das ist niedriger, als wir da im Allgäu in die Alpen reingefahren sind. Also letztlich haben wir sind wir in den Alpen ein bisschen mehr runter als hochgefahren, paradoxerweise. Und dann mussten wir eben noch ungefähr 30 Kilometer an der Inn entlang bis Innsbruck reinfahren.
Genau, und auf diesem Inntalradweg, der ist erstmal immer meistens durch irgendwelche Ortschaftchen oder neben einer Autobahn lang. Wir wollten aber erst am nächsten Tag in Innsbruck wirklich ankommen, weil wir da in ja, einfach aus unserer Planung raus und weil wir da ein paar Warm Showers Hosts angefragt hatten, sodass wir am nächsten Tag abends dann bei denen übernachten konnten.
Also der Plan war im Prinzip vormittags nach Innsbruck reinzufahren, uns die Stadt anzuschauen und dann abends eine Nacht in Innsbruck zu verbringen.
Genau, am nächsten Tag dann, nicht an diesem Tag.
An diesem
Tag wollten wir kurz vor Innsbruck fahren. Und dann war da eben, dann waren wir halt gut in der Zeit, weil wir kamen ja runtergebrettert von den Alpen und es war noch relativ früh. Und außerdem war da ein saumäßiger Gegenwind gegen uns. Und dann haben wir gesagt, machen wir mittags mal eine längere Pause, arbeiten ein bisschen was und fahren dann später weiter. Als wir später weitergefahren sind, sind wir trotzdem noch eine ganze Weile lang gefahren und haben halt nichts für einen Schlafplatz gefunden, weil es, wie ich vorhin gesagt habe, es ging dann halt immer durch irgendwelche Ortschaften oder auf total offenem Wiesengelände, wo irgendwelche Felder teilweise auf waren, was halt immer jemandem gehört hatte oder hochgewachsen war. Und später war es direkt neben der Autobahn und ja, es hat sich einfach nichts ergeben die ganze Zeit und dann waren wir...
Ich meine, ich möchte dann schon nochmal dazu sagen, dass es nicht auch immer eine Frage der Ansprüche ist, die man so hat, aber es war auf jeden Fall nichts besonders Schönes dabei, sodass wir halt letztlich dann gesagt haben, nee, also dann fahren wir... Also wir haben halt bei jedem Platz, den wir potenziell gefunden haben, haben wir gesagt, nee, komm, fahren wir lieber weiter.
Beziehungsweise wir haben halt auch ein paar Leute gefragt, die da Felder hatten, ob wir uns da hinstellen dürfen und die haben gesagt, ah nee, die müssen das dann abmelden am nächsten Tag oder
ja, endlich... Nur der eine hat uns lassen, aber das war dann direkt neben einem Misthaufen und ja. Ja, eine sehr stinkende Nacht verbracht. Das wollten wir dann tatsächlich auch nicht.
Wir sind halt immer weitergefahren und waren dann kurz vor Innsbruck schon. Und da war dann halt auch so ein Campingplatz. Und dann haben wir halt gesagt, ja, gehen wir halt da auf den Campingplatz. Das war auch dann schon um 8 abends von dem her. Ja.
Genau, das war dann gegenüber von Völs.
Genau.
Also so 5-6 Kilometer vor Innsbruck.
Und ja, das war gestern Abend tatsächlich auch. Und da haben wir uns dann auch die erste Dusche seit einigen Tagen wieder gönnen können. Also insofern hat der Campingplatz ja schon was Gutes.
Also mit Shampoo war es die erste Dusche seit Waldenbuch, seit Valentin. Weil stimmt, wir im Garten von Martin in Ulm ja ohne Shampoo duschen sollten.
Also einfach nur Wasser,
sollten,
genau.
Ja. Und ja. Dann entsprechend auch nur ohne Shampoo geduscht haben. Ja.
Richtig. Da waren wir auf diesem Campingplatz dann gestern. Das war schon ganz in Ordnung. Und haben abends dann auch tatsächlich unsere erste Warm Showers Rückmeldung aus Innsbruck erhalten. Wir haben 10 Leute angeschrieben.
Nach und nach, ne? Also ja. Wir haben erstmal irgendwie 3 angeschrieben. Da hat einer geantwortet. Sie ist gerade nicht in Innsbruck. Die anderen haben gar nicht geantwortet. Und dann haben wir halt nochmal 7 Leute oder so angeschrieben, von denen tatsächlich bisher auch nur einer sich zurückgemeldet hat. Aber die ist aber zum Glück sehr erfreulicherweise mit einer positiven Rückmeldung, genau, dass wir da übernachten dürfen.
Deswegen haben wir heute jetzt auch Zeit, hier gemütlich die Stadt anzuschauen und nachher dahin zu gehen.
Genau, darüber werden wir dann wohl im nächsten Podcast erzählen. Aber ein bisschen bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Leute bei Warm Showers anschreiben muss, um eine sinnvolle Rückmeldung zu bekommen. Vielleicht ist es auch in anderen Städten oder an anderen Orten anders, aber das war jetzt schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen schlucken. Also ja. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Und auch den wir mal gehostet hatten in Karlsruhe, der hat ja auch gemeint, ja, er schreibt immer so 2-3 Leute an und da kommt eigentlich immer was zurück. Mhm. Also, ja, müssen wir mal noch schauen, wie sich das entwickelt. Ich meine, ja, keine Ahnung, jetzt auf dem Balkan oder so werden wahrscheinlich eh weniger Hosts zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden die Hotels günstiger. Das ist natürlich dann die Frage, wie oft wir das noch versuchen werden. Aber sicherlich noch das ein oder andere Mal.
Genau. Aber ein bisschen was zu Innsbruck können wir jetzt trotzdem auch schon erzählen, weil wir sind ja jetzt schon den halben Tag hier gewesen. Es gibt die Anna-Säule und natürlich das goldene Dachl, das so das Wahrzeichen von Innsbruck ist.
Und ich bin dann noch in die Hofkirche gegangen hier in Innsbruck. Dort steht das Grabmal von Kaiser Maximilian I. Er war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und aus dem Geschlecht der Habsburger. Und er hatte sich schon zu Lebzeiten sehr intensiv mit seinem Tod beschäftigt. Zum Beispiel, so sagen die Anekdoten, wurde ihm wohl 5 Jahre vor seinem Tod bereits immer sein Sarg hinterhergeschleppt, weil man hätte ihn ja vielleicht jederzeit brauchen können. 1519 ist er dann gestorben und bereits vor seinem Tod hat er ein Grabmal in Auftrag gegeben, das bereits vor seinem Tod dann eben begonnen wurde zu bauen. Das sollte Dutzende große, also überlebensgroße Bronzestatuen enthalten von diversen Persönlichkeiten von seinen Vorfahren und anderer Vorbilder, die er so hatte. Und ja, die stehen jetzt hier eben auch teilweise, also zumindest die fertiggestellt wurden. Teilweise wurden die dann auch erst von seinem Sohn und also unter Auftrag seines Sohnes und seines Enkels fertiggestellt. Und ja, die stehen jetzt eben hier in der Hofburg. Das sind so Leute wie Friedrich III., das war sein Vater, Kunigunde, seine Schwester, Zimburgis von Masowien, eine polnische Prinzessin, sowie ihr Gatte Ernst der Eiserne, was gleichzeitig auch der Großvater von Maximilian I. war. Außerdem zum Beispiel auch Chlodwig, der erste christliche Frankenkönig, und sogar Artus von England, also eine mystische Sagenfigur, die eben so als Idealbild ritterlich-christlicher Werte gilt. Und ja, die stehen jetzt eben in dieser Kirche. Die Kirche an sich ist relativ unspektakulär, ist halt eine normale Kirche, von außen sogar ziemlich unscheinbar. In der Kirche ist halbwegs prunkvoll, aber jetzt auch nichts Besonderes, abgesehen eben davon, dass eben in einer Reihe links und rechts insgesamt 28 dieser übermannsgroßen Bronzestatuen von diesen Persönlichkeiten stehen. Und in der Mitte steht dann der große Sarg, also der ist auch, es ist so ein, der hat diverse Reliefs auf allen Seiten und der ist so groß, da würde dieser Maximilian wahrscheinlich 10-mal reinpassen und seine Sippschaft gleich noch mit. Und ja, der ist eben in der Mitte und links und rechts stehen dann diese Figuren wie in einer großen Prozession. Also so hat der sich wahrscheinlich seinen Tod vorgestellt, dass alle diese Ahnen, die wahrscheinlich teilweise auch eben schon tot waren, als er gestorben ist, doch bitte so an seinem Sarg stehen sollen und um ihn trauern sollen. So hat er das Ganze angerichtet. Der Witz an der Sache ist jetzt, neben dem ganzen Größenwahn und Prunk und Promp, ich meine, diese Statuen, die wurden von den bekanntesten Künstlern der damaligen Zeit erstellt, unter anderem auch von Albrecht Dürer einige von den Statuen. Ja, der Witz an der Sache ist, dass Maximilian I. nun gar nicht in diesem Grab liegt. Das Grab ist nämlich leer. Das heißt, diese 28 Statuen wachen über ein leeres Grab, denn die Überreste von Maximilian dem Ersten, die liegen nach wie vor in Wien, wo er direkt nach seinem Tod begraben wurde, also bevor praktisch dieses Grabmal fertiggestellt war. Und auch als man sich dann dafür entschieden hat, das Grabmal hier in Innsbruck aufzustellen, hat man irgendwie nicht daran gedacht oder es nicht für nötig gehalten, die Überreste von Maximilian dem Ersten dann eben auch hier in Innsbruck in seinem Grabmal unterzubringen. Ja, damit wollen wir nun diesen Hauptteil praktisch abschließen und zum FAQ-Teil übergehen. Den FAQ-Teil, da wollen wir euch ja so ein bisschen Übersicht geben über die Planungen und Vorbereitungen, die wir in unsere Tour gesteckt haben in den letzten Jahren und Monaten. Und diesen Teil haben wir schon am 7. Juli in Ulm aufgenommen. Also als ich vorhin gesagt habe, dass wir anstelle des Brotmuseums in Martinsgarten gechillt haben, war das nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass wir da auch noch eben diesen FAQ-Teil aufgenommen haben. Also durchaus auch ein bisschen gearbeitet haben. Und ja, das kommt jetzt. Nachdem wir uns im letzten FAQ-Teil ja allgemein mit Ziel, Idee und dem allgemeinen Plan der Zentralasien-Tour beschäftigt haben, wollen wir in diesem FAQ-Teil etwas konkreter auf die ganz konkrete Vorbereitung eingehen. Also welche konkreten Schritte wir alle tun mussten und erledigen mussten innerhalb der letzten Jahre und Monate, um uns eben auf die Tour vorzubereiten, was nötig war und was optional war, wir aber trotzdem gemacht haben. Und dazu möchten wir eben diese Vorbereitung in 5 verschiedene Kategorien einteilen, nämlich...
Das wäre erstmal die Route und Points of Interest. Dann haben wir noch eine Kategorie für Training bzw. Fähigkeiten aneignen. Dann ganz wichtig die Ausrüstung. Auch das Vorbereiten bzw. Erstellen der Webseite. Und zuletzt noch die Bürokratie.
Genau, und das arbeiten wir jetzt einfach Schritt für Schritt ab.
Wir fangen mit der Route an, weil die ja die Basis des Ganzen ist. Und das Ziel der Route, ja, das ist, was zu Beginn bereits feststand. Und das war bereits 2018, als wir das Ziel Zentralasien vor Augen hatten, damals noch für unsere ursprünglich geplante Tour nach Ende des Studiums, die dann 2020 stattfinden sollte. Wir haben im letzten Podcast ja schon ausführlich erklärt, dass diese Pläne dann noch hin und her geworfen wurden. Und nachdem wir dann nachdem wir die alte Tour über den Haufen geworfen haben und neu angefangen haben, für die jetzige Tour zu planen, haben wir uns dann auch die grobe Route durchgesprochen bzw. uns überlegt, wo wir da am besten langfahren. Und die sah so aus, dass wir aus Karlsruhe losfahren, dann über den Balkan in die Türkei fahren, von der Türkei dann weiter grob Richtung Kaukasus, Dann wollten wir übers Kaspische Meer übersetzen nach Zentralasien, denn die anderen beiden Möglichkeiten wären eben einmal über Russland zu fahren im Norden, das wollten wir nicht, und andererseits durch den Süden und dann durch Turkmenistan zu fahren. Die Überlegungen, die wir uns dabei gemacht haben, in beiden Fällen waren eben visatechnisch. Also wenn man zum Beispiel über den Süden des Kaspischen Meeres fährt, durch den Iran, dann müsste man dann durch Turkmenistan fahren, um nach Zentralasien zu kommen. Turkmenistan, da muss man entweder eine Tour gebucht haben, um ein Standard-Touristenvisum zu bekommen, oder aber man kann ein Transitvisum für 5 Tage bekommen. Tour haben wir natürlich keine gebucht, deswegen war das keine Option. Und das Transitvisum für 5 Tage war deswegen keine Option, weil man dann relativ schnell durchs Land hetzen müsste an die 100 Kilometer pro Tag. Das ist erstmal anstrengend. Und zum zweiten Mal hat man dann halt ein Problem, wenn irgendwas dazwischen kommt, wie irgendein Defekt am Rad oder so, und man dann einfach nicht die Zeit hat, rechtzeitig wieder raus zu sein. Und das ist in Turkmenistan sicherlich nicht toll, wenn man sein Visum überzieht. Und das ist eben mit grober Route gemeint. Also von hier Richtung Südosten, Türkei und dann halt übers Kaspische Meer irgendwann. Was allerdings dann noch nicht mit drin ist, ist, dass wir uns ja 2 Jahre Zeit lassen wollen nach Zentralasien. Das ist ja das, was ich gerade erzählt habe, diese grobe Route, die kriegt man ja auch schneller hin. Und wir haben uns eben Anfang 2021, oder als wir uns dann eben sicher waren, dass wir mindestens einmal oder gar 2-mal überwintern mussten, ein paar Optionen überlegt, wo das möglich wäre und was für Abstecher man da machen kann. Und da steht natürlich noch nichts direkt fest, aber man kann zum Beispiel von der Türkei aus eben nach Süden, nach Zypern oder dann auch Jordanien oder vom Kaukasus aus dann durch den Iran und in die Arabischen Emirate zum Beispiel. Das wären so ein paar Optionen, wie man in wärmere Gegenden kommt von dieser Route aus. Die detaillierte Route haben wir teilweise auch schon ein bisschen geplant. Also nachdem dann die grobe Route eben von hier über den Balkan in die Türkei im Grunde festgelegt war, hat sich Tizian dann auch dran gesetzt und hat detailliert zu planen, wo wir rumfahren. Das ist einfach, weil er sowieso bereits Erfahrung hat, schon mal durch den Balkan gefahren ist und da auch ein paar Stellen schon weiß, wo richtig schön zu fahren sind, und vor allem, weil Routenplanung eben auch so ein bisschen sein Steckenpferd ist.
Ja, also was ich da gemacht habe, ich meine, im Prinzip fängt man halt an, in Karlsruhe ganz detailliert die Straßen zu planen, auf denen man fahren möchte, und je weiter man dann weg von Karlsruhe kommt, desto diffuser wird einfach die Planung, relativ sukzessive. Ich habe jetzt da relativ wenig irgendwelche Routing-Programme dafür genutzt, sondern ich habe mir wirklich auf unserer App, mit der wir auch navigieren, also Locus Maps und den zugehörigen Offline-Karten von openandromaps.org, die auf OpenStreetMap basieren, die habe ich mir da anzeigen lassen und habe mir dann einfach wirklich angeschaut, da sind die Radrouten, also Radwege, Fernradwege eingezeichnet, und haben mir dann halt wirklich angeschaut, okay, wir sind in Karlsruhe, wir wollen, was weiß ich, erstmal vielleicht irgendwie nach Kroatien. Was ist so der direkteste Weg dazwischen, der irgendwie über schöne Radrouten fährt? Und dann kommt man zum Beispiel relativ schnell darauf, dass der Iller-Radweg relativ prädestiniert ist, der eben von Ulm bis an die Alpen heranführt, im Prinzip ziemlich genau in der Richtung, wo wir es wollen, und eben schön am Fluss entlang, sodass man gerade am Anfang eben mal noch nicht so viele Berge hat, die werden später noch genug kommen. Und gut, von Karlsruhe aus in Richtung Ulm zum Beispiel liegt dann halt direkt das Pfinztal, also fährt man erstmal in der Pfinz entlang, da kommt man dann bei Pforzheim raus, daran schließt sich dann das Würmtal an, was 30 Kilometer lang ist, und so schneidet man sich dann praktisch, habe ich mir dann einfach die Route Stück für Stück zusammengeschnitten und einfach Wegpunkte manuell in meiner Karte auf dem Handy markiert. Die Planung der Straßen, also auf welchen Straßen wir dann genau fahren wollen, wurde dann einfach, das habe ich schon vor einem Jahr oder so angefangen, so der Iller-Radweg, der stand wahrscheinlich schon vor einem Jahr fest, und wie wir dann genau über die Alpen fahren, das hat sich dann eben so nach und nach einfach, habe ich da die Wegpunkte gesetzt, also im Lauf des letzten Jahres im Prinzip. Und ja, und mittlerweile die genauen Straßen, auf denen wir wahrscheinlich fahren werden, die haben wir jetzt so ungefähr bis Bosnien-Herzegowina geplant. Und danach beginnt es halt damit, dass wir noch einfach ein paar Optionen haben. Also in Bosnien-Herzegowina hinter Mostar zum Beispiel wissen wir noch nicht genau, fahren wir links rum oder rechts rum. Und dann wird es einfach immer diffuser. Ne? Also wir werden sicherlich nach Albanien fahren wahrscheinlich. Aber wo genau dann in Albanien rum, wissen wir auch noch nicht. Und zum Beispiel wissen wir jetzt auch noch nicht, fahren wir jetzt wirklich nach Griechenland rein oder nicht. Genau, da wird es dann einfach immer diffuser. Achso, und was ich natürlich auch gemacht habe, ist, dass ich mir immer mal wieder auch mit Google Street View ein bisschen rumgeschaut habe, wo schöne Strecken zum Fahrradfahren sind. Zum Beispiel auch in der Osttürkei habe ich mir da einfach ein paar, einfach mit Google Street View rumgeschaut, wo es schön ist, wo es spektakuläre Landschaften gibt und das natürlich dann auch entsprechend in der Karte vermerkt. Dafür, unter anderem dafür, haben wir uns bereits Anfang 2020 so eine Google My Map aufgesetzt, damals noch für den ursprünglichen Plan in Zentralasien, also wo wir nach Zentralasien geflogen wären. Und immer wieder schöne Routen, wie eben die ich mit Google Street View erkundet habe. Oder auch sonstige Sehenswürdigkeiten, wenn man mal über irgendwas gestolpert ist, was so grob auf unserer Route lag, dann haben wir die dort eben eingetragen. Und dann so ab 2022, also so vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich dann tatsächlich auch angefangen, systematisch Wikivoyage, das ist der Reiseführer, praktisch der zu Wikipedia dazu gehört. Also Wikipedia ist ja ein Projekt, neben dem es noch andere ähnliche Projekte gibt, darunter auch ein Reiseführer namens Wikivoyage. Genau, da kann man sich einfach aus Wikivoyage dann praktisch interessante Ziele zu verschiedenen Orten raussuchen. Genauso auch der Atlas Obscura ist eine ganz interessante Quelle, weil das so ein paar einfach speziellere Reisetipps sind, die jetzt abseits der ausgetretenen Pfade und der Hauptattraktionen liegen. Und genau diese Quellen habe ich dann wirklich ein bisschen systematisch durchforstet und dann eben die Punkte entsprechend in diese Google Map eingetragen und auch immer dazu noch irgendwie Infos kopiert zu diesem Kartenpunkt, zum Beispiel den Wikipedia-Artikel oder so, damit man einfach auch ein bisschen darüber informiert ist, womit es sich da auf sich hat. Diese Punkte habe ich dann eben überwiegend entlang der schon zuvor geplanten Route eingetragen. Die Route hat sich dann nur noch vereinzelt verändert, dadurch, dass ich herausgefunden habe, dass da eigentlich ein ganz schöner Point of Interest ist, insbesondere auf dem Balkan. Habe ich die Route eigentlich schon zuvor geplant und dann nur noch entlang der Route die interessanten Orte rausgefunden. In der Türkei war es dann so, dass man teilweise tatsächlich auch dann Punkte eingetragen hat und dann erst anhand dieser Punkte die Route geplant hat. Ja, so genau haben wir die Route in der Türkei eigentlich noch gar nicht geplant, aber da haben wir die Points of Interest habe ich praktisch auch schon für die Türkei und für die Kaukasusregion zum Beispiel rausgesucht, obwohl dort die genaue Route noch nicht geplant war, sodass ich dann die genaue Routenplanung, so wie sie denn dann machen werden, wenn wir da in die Nähe kommen, sicherlich dann auch an den in dem Fall zuvor rausgesuchten Points of Interest orientieren wird. Ich denke, damit können wir dieses Thema Routenplanung und Points of Interest können wir dabei belassen.
Gut, dann kommt als nächstes, ob bzw. wie wir trainiert haben und was für radfahrtechnische Fähigkeiten wir uns angeeignet haben. Also zunächst mal zu den Erfahrungen, die wir sowohl körperlicher Art als auch vielleicht ein bisschen Fähigkeiten auf dem Rad uns angeeignet haben. Da haben wir im Baltikum, also 2019, dann ja unsere erste Radtour zusammen gemacht, 3 Wochen lang. Es war auch so eine Art Probetour schon mal, um einfach zu sehen, gerade auch für mich, wie das ist, so 3 Wochen im Zelt, jeden Tag 60, 70 Kilometer Fahrrad fahren, ob das so passt an sich. Da war es natürlich noch relativ flach und wir hatten nur Hinterradtaschen dabei, das heißt vergleichsweise wenig Gepäck. Dann ein Jahr später, circa 2020, sind wir eine Woche lang von hier nach Nürnberg und ein Stück wieder zurückgeradelt. Hauptsächlich eben, weil wir da unsere neuen Fahrräder schon hatten und auch alle 4 Radtaschen. Und damit haben wir dann eben so eine kleine Proberunde gemacht, um die Fahrräder eben auszutesten und zu schauen, wie das so läuft. Und letztendlich wiederum ein Jahr später, 2021, sind wir dann 3 Wochen durch Norwegen gefahren. Das war dann vor allem gut zu der Erfahrung, ob wir in der Lage sind, eben auch Berge mit dem ganzen Gepäck zu fahren. Da hatten wir eben auch extra alle unsere Radtaschen mitgenommen. Nicht ganz so viel Gepäck, wie wir jetzt dabei haben, aber doch schon viel Zeug, auch Winterklamotten und Zeug mitgenommen, was wir eigentlich nicht gebraucht hätten tatsächlich, um einfach mal zu testen, wie das ist. Und ja, es hat funktioniert. Also man hat halt die Erfahrung gesammelt, wie viele Tage man jetzt braucht, bis seine Muskeln aufhören zu ächzen oder bis der Po sich dran gewöhnt hat und so und dass dann doch alles besser wird nach ein paar Tagen und so. Also in der Hinsicht haben wir da eben die Erfahrung gesammelt. Aber Training eben in dem Sinne, dass wir unsere Fitness oder Ausdauer trainieren, in dem Sinne, dass wir jetzt halt jeden Tag mal 50 Kilometer fahren, damit unsere Muskeln schon darauf vorbereitet sind, dass wir hier losgefahren sind. Das haben wir nicht gemacht.
Insbesondere halt auch nicht direkt vor Beginn der Tour. Das wird, ich meine, da hätte man ja praktisch sagen müssen, wir joggen jetzt. Wir gehen jetzt jeden Abend joggen die letzten 3 Monate, bevor wir losfahren oder so.
Genau, aber nee, das haben wir nicht gemacht. Alles, was wir gemacht haben, war halt standardmäßiger Alltag zum Einkaufen oder mal zum Büro zu fahren. Und nicht mal das sehr viel, weil ja immer noch viel Homeoffice war.
Warum haben wir es denn nicht gemacht?
Faulheit.
Ja, das ist wahrscheinlich Grund Nummer 1. Und ja, und wir haben gedacht, naja, die Alpen, die sind ja noch 1-2 Wochen weg am Anfang. Da kann man ja dann während der Tour schon mal ein bisschen trainieren. Also kann man erst während der Tour dann ein bisschen trainieren.
Ja, das war vielleicht ein bisschen zu sehr durch die rosarote Brille betrachtet. Also der Einstieg wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Gerade die Schwäbische Alb hoch war dann doch ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Gepäck. Obwohl es jetzt nicht so viele Höhenmeter sind und jetzt auch nicht so steil war, aber...
Der Einstieg wäre sicherlich einfacher gewesen, aber auf der anderen Seite, bereust du, dass du die letzten 3 Monate nicht jeden Tag gejoggt bist, jeden Abend?
Nee, also, ich glaube, hätte ich wieder gemacht. Ja, genau, das war die eine Sache, Training keins, aber Erfahrung, wie das so läuft. Also die Hoffnung besteht aus Erfahrung, dass das besser wird mit ein paar Tagen mit den Muskeln. Und Fähigkeiten, was das Radfahren angeht, da haben wir uns insofern was angeeignet, dass wir schon auch schon teilweise vor 1,5 Jahren angefangen haben, ein paar Infos rauszusuchen zu so Dingen wie Kette wechseln, wie man die Speichen wechselt, falls eine gebrochen wird oder auch neu anzieht, falls sie locker sind, wie man die Schaltung richtig einstellt und entsprechend auch den Schaltzug wechselt. Und da haben wir uns teilweise auch eben Videos runtergeladen, um sicherzugehen, dass wir da was haben, falls sowas passiert. Sowas,
dass wir eine Anleitung dabei haben, nach der wir es dann tun können.
Also nur für die komplizierten Sachen, so einfache Dinge, sage ich mal, wie Reifen flicken, wenn da ein Loch drin ist, sowas konnten wir auch schon vorher und können wir auch jetzt routinemäßig locker flockig, sage ich mal. Die anderen Sachen sind was, was wir eher weniger vorher gemacht haben. Das ist, wie gesagt, erstmal in der Theorie haben wir uns das angeschaut und in der Praxis haben wir dann im April dieses Jahres auch unsere Fahrradinspektion selbst gemacht. Da haben wir die Schaltung eingestellt. Ich habe bei mir auch die Bremsen aus- und eingebaut und sauber gemacht, Bremsblöcke gewechselt, um mal zu sehen, wie das bei den Magura-Felgenbremsen eben so läuft. Dann haben wir tatsächlich auch ein paar verrostete Stellen an unseren Gepäckträgern erkannt, wo die ein bisschen so abgeschleift wurden, vielleicht auch von den Taschen, wissen wir nicht genau. Und da wollte ich mal rausfinden, ob so eine improvisierte Lösung mit Nagellack da funktioniert. Und da haben wir ein bisschen den Rost abgeschliffen, Nagellack drauf. Und das scheint im Moment auch relativ gut zu funktionieren als Übergangslösung zumindest.
Sieht zumindest gut aus.
Ja, also
optisch.
Genau, also haben wir da so ein bisschen Erfahrung mit improvisierten Lösungen und halt Schaltung einstellen, was echt wichtig ist, sage ich mal, unterwegs gemacht. Aber was wir noch nicht ausprobiert haben in der Praxis, ist eben Kette oder Speiche wechseln. Das müssen wir dann erst noch machen, wenn wir das erste Mal dann nach, weiß nicht wie viel, 1000, 10.000 Kilometern, vielleicht 5.000 auch, je nachdem, sehen wir dann, die Kette wechseln müssen, was auf jeden Fall passieren wird.
Ja, also man sieht schon so, die Megaschrauber sind wir natürlich nicht als gelernte theoretische Physiker. Ne? Das ist schon noch so ein bisschen eine Achillesferse, vor der ich mir auch ein bisschen Sorgen mache. Aber ja, ich denke, da kriegt man dann schon auch einiges mit Learning by Doing hin. Muss halt, ne?
Genau. Ja, das war es zu diesem Punkt. Aber das passt auch ganz gut zum nächsten Punkt, weil für diese ganzen Dinge wie Kette wechseln und so braucht man dann natürlich das Spezialwerkzeug dafür. Und das mussten wir uns im Sinne unserer Ausrüstung natürlich auch erstmal anschaffen. Aber wir fangen wieder chronologisch beim Beginn an. Ausrüstung haben wir im Grunde angefangen anzuschaffen, oder ich für meinen Teil, vor der Baltikum-Tour. Das heißt, 2019 habe ich tatsächlich meine Fahrradtaschen, zumindest meine Hinterradtaschen gekauft, weil ich davor halt noch gar keine Fahrradtaschen hatte. Das war dann meine allererste richtige Ausrüstungsanschaffung. Und Im Herbst 2019 haben wir dann tatsächlich auch unsere Fahrräder gekauft, die wir jetzt fahren. Und das war eigentlich ganz gut, dass wir das damals gemacht haben, weil im Jahr darauf dann ja die ganzen Lieferengpässe wegen Corona waren, wo jeder irgendwie sich ein Fahrrad gekauft hat und sowieso nichts lieferbar war. Also das hat ganz gut geklappt oder war ganz glücklich für uns.
Ja, ich hatte dann vor der Baltikum-Tour, hatte ich auch schon mal hinten meine Gepäcktaschen am hinteren Gepäckträger nochmal ausgetauscht, weil die ich davor hatte, auch schon dann einfach kaputt waren. Die waren nicht wasserdicht, der Reißverschluss war kaputt und ich habe mir dann auch diese VD Aquabag, die haben uns ja dann beide angeschafft. Also genau, das war auch bei mir dann schon, obwohl ich nicht schon einiges sonst schon so hatte, aber auch ich hatte dann schon vor der Baltikum-Tour neue Sachen angeschafft. Und ja, bis im Mai 2020, wo ja die ursprüngliche Tour damals nach Studium hätte starten sollen, hatten wir dann im Prinzip auch alles wirklich Nötige beisammen. Also bis dahin hatten wir neue Schlafsäcke gekauft, Daunenschlafsäcke. Wir haben du hast dir eine neue Luftmatratze gekauft, einige neue Klamotten, die wir eben gebraucht haben, den Benzinkocher natürlich auch vor allem. Und ja, im Prinzip hätten wir da loslegen können. Ging ja dann eben nicht wegen Corona und dann hatten wir halt noch 2 Jahre, oder dann hat sich das Ganze jetzt ja noch um letztlich 2 Jahre verzögert. Wir hatten also mehr Zeit an unserer Ausrüstung rumzugrübeln und zu tüfteln und zu überlegen, ob man da noch irgendwas ersetzen könnte. Außerdem haben wir nochmal Fahrradtouren gemacht, auf zum Beispiel eben nach Norwegen, wie schon gesagt, wo auch nochmal einige Dinge kaputt gegangen sind. Und so haben wir dann letztlich schon innerhalb dieser 2 Jahre auch nochmal einiges ersetzt. Also ich zum Beispiel, meine Digitalkamera ist kaputt gegangen, die habe ich ersetzt. Ich habe mir einen neuen Helm gekauft, weil der, den ich davor hatte, war so ein billig Decathlon-Helm und in Knallrot und fand ich hässlich und war eben billig. Und deswegen dachte ich, da hole ich mir jetzt einen ordentlichen Uvex-Helm, einen schönen schwarzen. Ja. Dann habe ich meine Softshell-Jacken ausgetauscht, eine neue Regenjacke, weil meine alte kaputt war. Und ich habe den Vorderradgepäckträger angeschafft, einen größeren, wo man dann auch noch Sachen oben drauflegen kann und nicht nur die Taschen links und rechts.
Ja, bei mir war es ja die Luftmatratze, die war auch eine relativ günstige und hat dann einfach über Nacht immer ihre Luft verloren. Da musste ich mir unbedingt eine neue anschaffen und die neue ist jetzt auch leichter, was ein Vorteil ist. Ein Kissen habe ich mir ein neues angeschafft, weil vorher hatte ich so ein luftaufblasbares und da hat das Ohr irgendwie morgens immer wehgetan und jetzt habe ich mir halt so ein komprimierbares, das eher so mit Schaumstoff gefüllt ist, gekauft. Schlafsack-Inlet habe ich mir ein leichteres gekauft. Wir haben uns einen neuen Topf gekauft, aus Stahl diesmal. Der vorher war aus Aluminium und ist wohl nicht so gut, wenn man es auch über Feuer benutzen möchte zum Beispiel.
Ja, der war auch verbeult und der Deckel hat nicht gescheit gepasst und so. Und das war einfach irgendwie nervig auch. Also das hat ja echt genervt, wenn du jeden Tag kochst mit so einem scheiß Topf, wo du immer dann irgendwie den Deckel, wo der Deckel immer halb runterrutscht und der Griff vom Deckel auch nicht gescheit hält. Ja, das war nix.
Ja.
Das ist jetzt schon deutlich besser.
Ja, der neue ist echt cool, aber das erzählen wir dann auch in einem anderen FAQ detaillierter.
Genau.
Ja, nee, also was ich auch noch ausgetauscht habe, was sehr wichtig war, war die Regenjacke. Da habe ich jetzt auch eine professionelle. Davor hatte ich irgendeine günstige vom Decathlon. Und neu gekauft ist also, natürlich auch ein anderer Punkt.
Ja, weil ich meine, wir hatten ja nicht nur mehr Zeit, um drüber nachzugrübeln über die ganzen Dinge, sondern wir haben auch 2 Jahre lang halt Geld verdient. Wo dann durchaus auch einfach, ja, wo wir uns dann auch einfach noch ein bisschen das ein oder andere Gimmick und Feature gegönnt haben, was uns davor einfach zu teuer gewesen wäre.
Ja, das ist am wichtigsten die Campingstühle. Die sind natürlich jetzt nicht etwas, was man dabei haben muss, aber gerade in Norwegen haben wir gemerkt, dass das einfach so toll, also die würden wir auf jeden Fall nicht mehr loswerden. Interessanterweise haben wir sie die ersten 5 Tage jetzt überhaupt noch nie benutzt, hier in Deutschland. Aber ja. In Deutschland gibt es halt überall Bänkchen, wo du dich draufsetzen kannst. Und das ist halt leider nicht in allen Ländern so. Deswegen werden diese Campingstühle auf jeden Fall noch gut werden.
Sehr wichtig werden, ja.
Nee, und dann habe ich mir auch noch eine Systemkamera gekauft. Wollte ich schon immer eigentlich mal haben. Und ich dachte, jetzt für die Tour brauche ich eine richtige Kamera, wo man auch mit zoomen kann und wo man mal die ein oder andere Einstellung mit ausprobieren kann und sich da ein bisschen noch mehr einlernen ins Fotografieren.
Ja. Ich habe mir eine Drohne habe ich mir gekauft. Das ist natürlich auch irgendwo eine schöne Spielerei gewesen, von der ich schon die ganze Zeit so ein bisschen geträumt habe und habe mich gedacht, na gut, wenn wir jetzt noch 2 Jahre eben hier noch arbeiten, dann gönne ich mir das auch. Und ja, Sandalen, ne? Also ja. Sandalen hätten wir, glaube ich, 2020, hätte ich zumindest noch nicht mitgenommen. Ich hatte immer geschlossene Schuhe und dann nur Flipflops dabei. Und jetzt haben wir uns halt auch nochmal ordentliche Sandalen gekauft und die Flipflops dadurch ersetzt, was jetzt nach den ersten Tagen hat man die auch an. Also bin ich optimistisch, dass das eine gute Entscheidung war.
Ja, also man kann sagen, Frühjahr 2022, also diesen Jahres, hatten wir dann auch im Grunde alles Wesentliche beisammen und haben dann davon auch nichts mehr geändert.
Ja, eben, wir haben die auch über die ganze Zeit verstreut, mehr oder weniger nach und nach angeschafft. Oder es gab jetzt keinen Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt kaufen wir alle unsere Ausrüstung, sondern es wäre wie ich nach und nach immer, ging wieder was kaputt und das Neues ausgetauscht und so.
Ja, ja, aber dazu könnt ihr auf jeden Fall auch unsere Ausrüstungsseite anschauen. Da ist eine detaillierte Tabelle mit der Ausrüstung, die wir dabei haben und auch was alles wiegt und so weiter. Also ein paar Zusatzinfos. Und wir werden auch noch spezielle FAQ-Episoden machen zu den einzelnen Teilen unserer Ausrüstung, auf jeden Fall.
Ja, ja, nächster Punkt, vierter Punkt auf der Liste ist die Website und ja, unser ganzer Internetauftritt. Als Vorbereitung auf unsere Website hatte ich schon im Sommer 2019 mal so meine eigene Website zusammengebaut und mir dabei selbst HTML und CSS beigebracht und wie das so eben funktioniert mit dem Erstellen einer Website. Damit war ich dann so im Frühjahr 2020 mehr oder weniger fertig und dann haben wir uns eben gemeinsam daran gemacht, die Website für unsere Zentralasien-Tour dann eben aufzubauen. Im Mai 2020, also praktisch ein paar Monate später, war die Website für die dann ja ursprünglich geplante Tour, die ja dann eben nach dem Studium im Mai 2020 beginnen sollte, auch im Prinzip bereit und sah im Wesentlichen auch schon genauso aus, wie sie heute aussieht.
Ja, Moment, also sie sah vom Design her genauso aus, aber sie hat natürlich kaum Features gehabt, viel weniger Infos drauf wie heute, also...
Ja, also wir haben natürlich seither trotzdem fortwährend an der Website weitergearbeitet, über die gesamten 2 Jahre. Und was hast du da zum Beispiel gemacht dann noch seither?
Gut, also zum Beispiel auf der Ausrüstungsseite, da war halt so eine gammelige kleine Tabelle drauf und die hat sich natürlich erweitert, alles eingetragen. Und da kamen auch neue Features dazu, wie zum Beispiel, dass die Fahrradteile unten auch da sind und man so immer übers Fahrrad drüber hubern kann und die aufklappen kann. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und dann kann man jetzt ja auch die Gewichtsverteilung sich anzeigen lassen. Es gibt auch eine Tabelle für Schäden. Da haben wir jetzt natürlich noch nichts, weil zum Glück noch nichts kaputt gegangen ist. Genau. Und ja.
Ja, auch auf der Statistikseite habe ich halt da noch viel mehr, bin ich noch viel mehr ins Detail gegangen, habe noch viel mehr neue Statistiken auch erstellt. Die meisten davon sind jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast veröffentlicht wird, noch nicht auf der Statistikseite einsehbar, weil die meisten Statistiken halt erst Sinn machen, wenn man schon ein bisschen mehr Fahrtage und ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Tourlänge angesammelt hat. Die werden wir dann einfach nach und nach veröffentlichen. Jetzt ganz am Anfang waren ja die Statistik namens Basisdaten und Tagesstatistiktabelle. Die sind von Anfang an veröffentlicht und ich glaube, am Ende werden wir da, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 verschiedene Statistiken veröffentlicht haben und auch die haben wir natürlich nach und nach erweitert innerhalb der letzten 2 Jahre.
Genau, also so dieser antreibende Faktor für die Features, die man auch als Nutzer der Website sieht, ist hauptsächlich, dass ich mir dann irgendwann JavaScript beigebracht habe. Ich glaube, hauptsächlich um den Podcast-Player so ein bisschen aufzupushen auf unserer Website, den wir eben zum Abspielen der Podcasts benutzen. Und ja, du hast dich da schnell reingesteigert und mich da überholt und toll für deine ganzen Statistiken benutzt.
Ja, also Belinda hat mir dann so ein bisschen gesagt, was man da so mit im Prinzip alles machen kann mit JavaScript. Und dann habe ich da natürlich schnell Kapital draus geschlagen und zum Beispiel auch die Bildergalerie auf unserer Karte, wo dann auf der ja, wo man praktisch alle unsere Fotos auch auf der Karte von der Startseite von der jeweiligen Tour dann anzeigen lassen kann und wo dann auch angezeigt wird, wo ungefähr diese Bilder aufgenommen wurden. Oder auch die Hauptgalerie oben mit den Bannerbildern oberhalb der Karte auf der Home-Seite. Das haben wir natürlich dann auch noch mit JavaScript gemacht. Solche Details, die gab es natürlich damals im Mai 2020 zum ursprünglich geplanten Tourstart alles noch nicht.
Ja, und ein großer anderer Teil, der sich verbessert hat, der hauptsächlich für uns gut ist, den man jetzt nicht sieht als Nutzer der Website, ist halt die ganze Automatisierung dahinter. Also auf meiner Seite zum Erstellen von einem Bericht und immer diesen, gut, das sieht man jetzt noch nicht, weil wir jetzt nur einen Podcast hochgeladen hatten bisher, beziehungsweise jetzt der zweite, aber dass man da einfach nicht jedes Mal neu das HTML machen muss oder auch die Bilder einsortieren muss, Bilder komprimieren muss, auch alles Mögliche, was dahinter ist. Also da hat sich auf jeden Fall viel verbessert. Das machen wir dann eigentlich hauptsächlich mit Python.
Ja, also wir haben insgesamt jetzt, ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 20.000 Codezeilen Python-Skripts, die uns einfach die Website updaten. Also zum Beispiel auch bei der Statistikseite. Am Anfang hatte ich zum Beispiel diverse Kreisdiagramme oder auch das Höhendiagramm, was wir dann auch irgendwann veröffentlichen werden demnächst. Hatte ich halt praktisch mit Excel und PowerPoint und so weiter gemacht und da hätte das dann immer als Grafik abgespeichert und die Grafik dann in die Website eingebunden, was einfach sehr, sehr viel manuelle Arbeit gewesen wäre. Und jetzt ist das halt alles integriert in unserem Python-Skript, sodass man im Prinzip nur noch einmal auf Go klicken muss und der dann automatisch aus unseren Track-Daten, die wir halt automatisch mit dem Handy generieren, das Höhendiagramm mit einem Klick mehr oder weniger erstellt und gleichzeitig die Kreisdiagramme und auch gleich schon an der richtigen Stelle abspeichert, sodass man da einfach gar nichts mehr machen muss. Auch die Karte hatte ich am Anfang, da ist ja mal unsere Route in Rot auf der Hintergrundkarte eingezeichnet. Am Anfang habe ich vorgehabt, das manuell zu zeichnen, in PowerPoint tatsächlich. Da hätte ich dann einfach auf die Kartendatei hätte ich dann eine Linie gezeichnet mit Klick für Klick. Und auch die Karte wird jetzt eben wird jetzt eben automatisch aus unseren Track-Daten erzeugt und dann als SVG-Grafikdatei praktisch auf die Karte draufgelegt automatisch. Also ja, auch da ist, da muss man schon sagen, dass einfach auch nochmal, also auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber wenn man sich nochmal klar macht, was da alles nochmal vorangegangen ist in den letzten 2 Jahren, unsere Website vor 2 Jahren zum eigentlichen Tourstart wäre schon echt scheiße gewesen. Also auch hier kann man sagen, zum Glück gab es Corona. Zum Glück für unsere Website.
Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Großteil unserer Arbeit auch in diese Kategorie Website gesteckt in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall.
Ja, also wenn ich jetzt mir überlege, wie viel Zeit in die 5 Kategorien, die wir jetzt hier vorgestellt haben, Route, Training und Übung, Ausrüstung, Website und Bürokratie geflossen ist, dann ist also mindestens ein Drittel, könnte mir auch gut vorstellen, dass es mehr als die Hälfte ist, der Zeit, die wir aufgewendet haben, in die Website und in unsere Internetauftritte geflossen.
Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Stückchen fahren und ein paar Podcasts aufnehmen, damit sich die ganze Arbeit für die Automatisierung auch wirklich auszahlt. Und
sich wieder amortisiert hat, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, das war natürlich auch ganz klar ein Hobby. Also das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu programmieren. Also wir programmieren ja beide gern, du machst es ja sogar beruflich. Und wenn das kein Hobby gewesen wäre, wenn es nicht einfach Spaß gemacht hätte, dann hätten wir da sicherlich auch nicht so viel Zeit investiert, keine Frage. Das meiste davon haben wir ja auch nicht gemacht, damit die Website irgendwie für andere cool wird, sondern viel davon haben wir auch einfach gemacht, weil wir es selber cool fanden. Ganz klar.
Ja, und da kommen wir jetzt aber zu dem unschönsten letzten Teil noch oder der unschönsten Vorbereitungskategorie, die noch fehlt. Das wäre dann die Bürokratie.
Ja, informiert, was also wir haben uns natürlich fortlaufend immer so ein bisschen nebenher informiert in den letzten 2 Jahren, was man da so tun muss. Das Erste, was wir dann tatsächlich getan haben als bürokratischer Punkt, war im Prinzip die Beantragung der Reisepässe im November 2021. Also ich meine, wir hatten davor natürlich auch schon Reisepässe, aber die wären dann halt ausgelaufen nach kurzer Zeit und deswegen haben wir dann neue Reisepässe beantragt.
Und danach kam eigentlich als nächstes fast schon die Jobkündigung und dementsprechend darauf direkt dann auch eben Meldung bei der Arbeitsagentur, arbeitssuchend. Da war hauptsächlich der Informationsaufwand groß, sich zu informieren, ob es Sinn macht, sich arbeitslos zu melden, wie man das macht, dies und das.
Ja, und wobei wir schon noch ein paar Termine hatten. Also ich war 2 Mal bei der Agentur vor Arbeit vor Ort und dann hatte man noch Telefonate und so. Also,
genau. Und zuletzt dann noch eben die Krankenversicherung. Da muss man sich eben auch in Deutschland abmelden, weil man sonst eben in Deutschland weiter versichert bleiben muss und dann eben entsprechend eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Aber da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen, weil wir da in schon, ich denke, einer der kommenden Podcast-Episoden direkt ein FAQ jeweils zu den einzelnen Themen hier machen werden. Und natürlich nicht nur zu den einzelnen Themen der Bürokratie, sondern wie wir vorhin auch gesagt haben, zur Ausrüstung, auch zur Website wollen wir auf jeden Fall nochmal ein spezielles FAQ machen.
Ja, also wir gehen da überall noch deutlich mehr ins Detail an ganz, ganz vielen Stellen. Um den Überblick nicht zu verlieren über die ganzen To-Dos, die wir so hatten im Rahmen der Vorbereitung auf die Tour, vor allem in den letzten Monaten, wo sich es natürlich dann geleppert hat, haben wir als Übersicht eine Countdown-To-Do-Excel-Datei gemacht, wo wir uns einfach für jede Woche seit Oktober 2021 hat es irgendwie angefangen, uns für jede Woche einfach Aufgaben reingeschrieben haben, die getan werden müssen. So zwischen einer und 5 bis 6 Aufgaben waren das dann. Am Anfang halt ein paar bisschen weniger, am Ende ein paar mehr.
Also ich hatte ja zusätzlich auch noch handschriftliche Listen. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich das mache. Und wer Tizian kennt, weiß, dass er immer seine Excel-Listen gerne hat oder seine Excel-Tabellen.
Ja, genau. Ich habe das selbstverständlich in Excel gemacht. Also zum Beispiel in der ersten Oktoberwoche 2021 standen Sachen drin wie Kocher reinigen. Das war, als wir mehr oder weniger gerade aus Norwegen zurückgekommen sind. Da wollte ich mal den Kocher nochmal sauber machen, unseren Benzinkocher. Den Windschutz für den Kocher passend zuschneiden, weil der so ein bisschen hakelig war immer in Norwegen, wollten wir das nochmal richtig machen. Und die Fahrradlampe richten, die war nämlich noch nicht ganz dem neuen Vorderradgepäckträger angepasst, den ich da hatte. Und ja, da musste noch ein bisschen zurechtgebogen werden, damit die auch unterhalb vom Vorderradgepäckträger schön nach vorne strahlt.
Genau, ein anderes Beispiel für die letzte Novemberwoche dann war, dass du jetzt dein Schlafsack-Inlet mit einem Reißverschluss versiehst, weil du genervt davon warst, dass das immer so...
Es war ein kleiner, mini-kleiner Klettverschluss bisher nur und der ist dann halt immer sofort irgendwie aufgegangen, wenn man sich einmal umgedreht hat. Dann habe ich jetzt einen ordentlichen Reißverschluss dran nähen lassen. Ist noch nicht getestet, werden wir mal noch nachliefern, ob das eine gute Idee war.
Ein anderer Punkt dann in der Woche war, dass wir das Visitenkartenpapier kaufen, wo wir dann unsere Visitenkarten aufgedruckt haben. Und dann noch ein paar Ausrüstungsanschaffungen. Also von meiner Seite stand da Luftmatratze kaufen, Sattelregenhülle und Regenhose anschaffen. Und auf deiner Seite?
Ja, ich hatte da zum Beispiel noch das Wild Long Sleeve drinstehen, das Langarm-Shirt. Das hatte ich dann auch in der letzten Novemberwoche 2021 angeschafft.
Ja, und so ein paar andere Punkte, die dann gegen Ende noch drauf standen, beispielhaft sind.
Weil die Probebahncard kündigen für mich Ende Dezember 2021.
Dann hatten wir zum Beispiel 2. Kreditkarte beantragen, Ende Februar drinstehen.
Die Wohnung kündigen Ende März.
Website Go Live, ganz wichtig, Mitte April hatten wir das.
Passbilder machen Anfang Mai.
Dann Typhusimpfstoff organisieren Ende Mai. Und das ist halt wichtig. Das war halt zum Beispiel so eine Schluckimpfung. Das heißt, wir mussten da nicht zum Arzt. Wir haben den Typhusimpfstoff gekauft und geschluckt.
Also ein Rezept haben wir mal gebraucht.
Ja, ja.
Da mussten wir schon zum Arzt. Ja. Aber ja.
Genau, auch Ende Mai haben wir dann auch noch Zelt- und Regenklamotten imprägniert.
Genau, dann zum Beispiel Anfang Juni stand drin, die Rücksendung des Internetrouters vorbereiten, also praktisch das DHL-Paket, die DHL-Paketmarke dafür organisieren.
Und Ende Juni hatten wir zum Beispiel noch Impfpass scannen und Wohnung streichen drinstehen. Also auch teilweise halt ganz kleine Dinge und teilweise Dinge, die halt ein bisschen länger gehen. Alles einfach in die Liste gepackt.
Genau, also das waren jetzt natürlich nur Auszüge. Wir haben eigentlich vor, die komplette Countdown-To-Do-Liste, einfach damit ihr, wenn es euch interessiert, einen Eindruck gewinnen könnt, der noch ein bisschen tiefer geht über das, was wir jetzt gerade vorgelesen haben, unter diesen Podcast-Player auf unsere Website einzubinden. Also wer möchte, kann auf die zugehörige Berichteseite dieses Podcasts gehen, wo ihr auch die Bilder immer findet, die Bildergalerie, und dort werden wir dann drunter auch die komplette Countdown-To-Do-Liste veröffentlichen. Und wie gesagt, auch jetzt nochmal kurz als Anmerkung zu ganz vielen Themen, insbesondere zu den Themen der Bürokratie und zur Ausrüstung, aber auch zu sicherlich vielen anderen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, kurz, wird es ganz sicherlich auch nochmal eigene FAQ-Episoden geben, wo wir dann nochmal ganz ins Detail gehen bei diesen Themen.
Ja, worüber wir jetzt damals in Ulm gar nicht gesprochen haben, in dem FAQ-Teil, waren Impfungen. Das gehört natürlich auch zur Vorbereitung insofern, aber da werden wir auf jeden Fall noch einen anderen FAQ-Teil später aufnehmen, wo wir explizit sagen, gegen was wir uns haben impfen lassen, und allgemein Gesundheitsgeschichten gibt es dann in späteren FAQ-Teilen nochmal.
Ja, das war's dann für heute. Wir machen uns dann auf, den Podcast zu schneiden und möglichst heute noch oder spätestens morgen früh online zu stellen. Wann die nächste Podcast-Episode rauskommt, ist noch so ein bisschen unklar, noch unklarer als damals. Weil in den nächsten 2-3 Wochen jetzt quer durch Italien, Slowenien und Kroatien werden wir jetzt nicht so eine größere Stadt auf dem Weg haben, wo praktisch schon von vornherein feststeht, dass wir dort wahrscheinlich einen Ruhetag machen werden. Deswegen ist da einfach noch ein bisschen unklar, wo wir da mal Zeit finden und Internet finden, um einen Podcast zu veröffentlichen. Also wenn es dumm läuft, kann es noch 2-3 Wochen dauern. Die nächste Stadt, wo wir höchstwahrscheinlich mindestens einen Ruhetag einrichten werden, ist Bihać in Bosnien-Herzegowina. Aber ja, das wird noch 2-3 Wochen dauern.
Auf jeden Fall wird es nicht so schnell sein, wie dieser Podcast auf den letzten folgt. Das können wir wahrscheinlich mit Sicherheit sagen.
Eher unwahrscheinlich, genau. Aber für kleinere Status-Updates, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, könnt ihr uns auch gerne auf Facebook und Instagram folgen. Gerade wenn wir jetzt eine längere Durststrecke bei den Podcast-Episoden erwarten, würden wir da sicherlich auch mal alle paar Tage kurz, wenn wir Internet haben, schreiben, wo wir sind und ein kleines Bild posten.
So, und wir fahren dann jetzt mal weiter.
Genau, bis dann. Tschüss.